Herzlich willkommen, Sharkbite, Ausgabe Nummer 50. Wir sind zurück aus der Sommerpause und noch ein bisschen, aus dem Sommerschlaf erwachen wir gerade. Und wenn ich immer sage wir, dann bin das natürlich nicht nur ich, der Tube, sondern der Markus ist auch wieder dabei. Hallo Markus.
Hallo Tube, bin ein bisschen schlaftrunken heute Morgen.
Ja, ihr merkt schon, wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen eingrooven und deswegen kommen wir natürlich die Woche vor Beginn der Saisonvorbereitung der Haie online und sprechen über alles das, was im Sommer so passiert ist, das, was ihr alles natürlich sowieso schon mitbekommen habt, ordnen das ein bisschen ein und gucken mal, was man daraus machen kann. Der geneigte Hörer, der hat es schon mitbekommen. Die eigentlich geplante Folge 50 bezüglich des Schiedsrichtertums, die ist bisher noch nicht da, hat aber Gründe und ist verschoben, aber nicht abgesagt, kann ich dazu nur sagen. Und ja, Markus, weißt du noch, womit wir das letzte Mal aufgehört haben, als wir aufgenommen haben?
Ich bin ehrlich, nein, das ist lange her.
Also mal abgesehen von ein paar Folgen in der Sommerpause, wo Gäste bei uns ihre Bewertung zu unseren Neuzugängen gegeben haben, waren wir das letzte Mal online Ende April. Da war München gerade Meister geworden. Augsburg hatte so gerade eben die Klasse gehalten und wirklich viel haben wir tatsächlich noch nicht gemacht zur neuen Saison. Und ja, deswegen, Markus, wir fangen da an, wo wir das letzte Mal dann aufgehört haben. Wir hatten schon die ersten Neuverpflichtungen der Saison dabei. Da kommen wir später zu. Wir gehen erstmal mit zu den Abgängen der Haie, denn die haben fast alle inzwischen einen neuen Verein. Und ja, ich glaube, wir können es vorab schon droppen. Da sind ein, zwei Namen dabei, die dem einen oder anderen jetzt vielleicht als Abgang noch nicht so geläufig sind, ne?
Ja, das kann durchaus der Fall sein. Wir haben ja was Tagesaktuelles heute reinbekommen. Ist ja gerade eben auch schon über Social Media rausgegangen, dass Kevin Niedens, einer der U20-Spieler, den Verein wechselt und nach Krefeld zu den Pinguinen geht.
Ja, immer mit dem Hintergrund, das Gerücht stimmt, ne? Aber da gehen wir in dem Fall tatsächlich von aus, dass das stimmt. Fällt mit Niedens wieder einer aus der U23-Riege der Haie weg, die dann nur noch 5 Spieler umfassen wird. Stand jetzt, das ist natürlich immer möglich, dass die Haie da nochmal dann nachlegen, jetzt wo das rauskommen ist, oder eben aus der eigenen Jugend dann wieder 1-2 Spieler mit einer Förderlizenz ausstatten. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein, wie es bei der U20 aktuell aussieht. Aber das dann zu gegebener Zeit. Und es ist ja nicht der einzige Abgang, den die Haie in diesem Jahr haben. Ich fange jetzt mal, lass uns den Effekt noch bis zum Ende und fangen mal trotzdem hinten im Tor an mit Oleg Schilin. Der war klar nach der letzten Saison, dass er gehen wird, hat einen neuen Vertrag gefunden in der DEL2 bei Krimmitschau. Dann in der Verteidigung Jack Doherty, das ist in der letzten Woche rausgekommen, der hat jetzt einen neuen Vertrag in Nürnberg unterschrieben. Ich habe seinen Agenten gestern nochmal gesehen, hatte aber nicht mehr die Zeit, kurz mit ihm zu sprechen, aber der bleibt in der DEL. Nicht in der DEL bleiben die anderen Abgänge. Leo Hafenrichter, der zieht es komplett nach Nauheim, auch der war vorher oft mit Nürnberg in Verbindung gebracht worden. Alex Roach nach Freiburg in die DEL2 und Ryan Stanton geht nach Pustertal in die Eis.
Ja, da kann man nahtlos in den Sturm übergehen und auch mit Pustertal weitermachen, denn Sechsil folgt Ryan Stanton nach Pustertal. Dann haben wir ja mit Julian Krobot, auch den jungen Spieler, hatten wir ja schon drüber berichtet, den es nach Wolfsburg verschlägt. Pascal Steck geht mit Leo Hafenrichter zusammen nach Bad Nauheim. Justin Büsing zieht zu den Fischtown Penguins nach Bremerhaven. John Matsumoto geht auch nach Krefeld, genauso wie sehr wahrscheinlich halt eben gesagt Kevin Niedens. Dann haben wir Alexander Oblinger, der die Tage den Wechsel bekannt gegeben hat, ob es in Augsburg den Wechsel bekannt gegeben hat. den zieht's dahin und Nicolas Baptiste zieht zurück nach Finnland, der spielt nächste Saison bei Tappara. Damit bleibt, Louis Uffing haben wir natürlich noch, ich war ja die Tage schon Gast bei den Kollegen von der DEG im Podcast, Louis Uffing, der zur DEG wechselt und dann bleibt nur noch Len Ferraro als einziger Abgang, der bisher noch keinen neuen Verein gefunden hat, beziehungsweise wo wir noch nichts gehört haben, wo es ihn hinzieht.
Ja, das Gerücht mit Krefeld, bisher konnte man es zu den Akten legen, da hat Krefeld noch jemand anders präsentiert. Jetzt nach dem Abgang von Marcel Müller muss aber in Krefeld vielleicht auch nochmal neu gedacht werden und mal schauen, was aus Len Ferraro so wird. Weiß gar nicht, irgendwo habe ich die Tage auch mal gelesen oder gehört. Den Namen Iserlohn weiß ich aber auch nicht, ob da jetzt viel mehr dran ist oder ob das einfach nur jemand irgendwo mal schnell hingeschrieben hat. Kurz eingehen würde ich noch auf Alex Oblinger und auf Justin Büsing. Der eine sehr alt, der andere sehr jung, aber beide gehen zurück in die Heimat. Ne? Alex Oblinger als Augsburger zu den Panthern, auch das schon länger klar, auch wenn es jetzt erst öffentlich gemacht wurde. Also das Gerücht gab es ja schon zur Saisonabschlussfeier in der Arena, haben wir, glaube ich, schon darüber gesprochen.
Ja.
Und Justin Büsing ja Mitte letzter Saison schon von Bremerhaven verkündet worden, dass er zur neuen Saison eben auch zurück in die Heimat wechselt. Und ja, jetzt kommen wir zu der einen Sache, die online schon in seinem Profil steht, die aber noch nirgendwo anders steht, die weder von den Jugendvereinen noch von den Profivereinen verkündet wurde, denn Junghaie-Goalie Leon Willerscheid, der ja auch schon mal zumindest mit im Kader bei den Profis stand in den letzten Saisons, der ist gewechselt. Und zwar nach Mannheim zu den Jungadlern. Das ist was man aus Kölner Sicht wahrscheinlich so nicht erwartet hat. Hintergründe da auch ein bisschen unklar. Also es ist wohl ein Wechsel aus eigenem Wunsch gewesen. Nichts, was die Haie jetzt gewollt haben. Er hatte ja das Torhüter-Duo mit Patrick Schaller letztes Jahr in der U20 gebildet und da eben relativ gleich verteilte Eiszeit in etwa gehabt. Ja, ob das jetzt dann der Grund ist, dass er mehr spielen wollte oder nicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Leon Willerscheid nach Mannheim gewechselt. Und wie gesagt, es steht nirgendwo als fix oder ähnliches, aber wer in sein Profil reinguckt, da steht das schon komplett drin. Also von daher, es ist bestimmt keine Exklusivmeldung, aber wie gesagt, sonst hat es irgendwie keiner auf dem Schirm.
Ja, das ist mir die Frage, wieso, weshalb, warum? Haben wir eine Antwort? Nicht wirklich.
Nö, brauchen wir die denn auch? Ist die große Frage eigentlich auch nicht, ne?
Ja, auch wir die brauchen nicht, aber es wird bestimmt Fragen dahin geben.
Natürlich wird es Fragen dahin geben, klar.
Ne, deswegen, also haben wir auch keine plausible Erklärung für.
Dann haben wir die Abgänge gesagt. Wie gesagt, viele bleiben im Deutschland DL, DL2, eine Reise nach Pustertal, vielleicht auch immer mal wert nächstes Jahr, nicht nur Zach Sill und Ryan Stanton, die dahin gegangen sind, sondern auch Jason Eckeson, den es nach Pustertal zieht zur kommenden Saison. Generell ist es da relativ schön. Und lass mich gucken, habe ich noch irgendwen vergessen? Irgendwer war da doch noch. Rick Schofield aus Nürnberg, genau. Und ach ja, hier, die Abrissbirne aus Bietigheim, Arvin Atwal, der ist auch nach Pustertal gegangen.
Okay, das überrascht mich jetzt, das ist mir an mir vorbeigegangen. Gut, also DL2-Stelle Pustertal. Mal gucken, was da nächste Saison bei rumkommt. Spielen die eigentlich Champions Hockey League?
Nein, dafür waren sie weit weg.
Ah, spielen sie nicht, schade.
Nee, die waren ja letztes Jahr neu in der Eis und dementsprechend auch die Platzierung tatsächlich.
Na gut, dann darf man mal gespannt sein, was überspitzt gesagt, die DL-Resterampe dann dort reißt, aber bei den Namen, das ist ja nicht unbedingt DL-Resterampe, ne? Wenn du einen Jason Eckeson holst, der wird wahrscheinlich nicht nur wegen der schönen Landschaft und guten Luft dahin gehen.
Also war das zweite Jahr, letztes Jahr in der Eis, im ersten Jahr sind sie Fünfter in der Hauptrunde geworden, aber letztes Jahr dann doch auf dem drittletzten Platz und das erste Team, was nicht in die Playoffs gekommen ist.
Na gut, dann Schauen wir mal über die Saison immer mal wieder gerne nach Pustertal.
So, Abgänge. Check. Neuzugänge. Ja. Was müssen wir dazu noch großartig sagen? Außer auf unserer Homepage, die hatten wir ja auch in der letzten Folge dann endlich online nach der Saison, haben wir ja über den ganzen Sommer immer mal wieder, wenn ein Neuzugang offiziell verkündet worden ist, da einen schönen Text zugeschrieben. Bei den meisten hatten wir auch ein paar Infos aus den Orten, wo er früher gespielt hat, meistens dann eben im Tonformat oder aber eben wie zuletzt bei Grenier und Langnau, schöne Grüße Tino, in den Text mit eingearbeitet. Wir können sie ja im Prinzip noch mal kurz durchgehen, bevor wir dann weitergehen, Markus. Wir fangen mal hinten an im Tor. Tobias Anschelska, der kommt aus Berlin. In der Verteidigung kommt André Schuster. Eben jetzt, wer war der letzte Verein? Die Sharks, ne?
Wann ist die Sharks?
Ich meine, er wäre noch kurz vor der Deadline zu den Sharks getradet worden und kommt jetzt von da.
Bist du sicher? Ich guck mal kurz nach, mache ich weiter.
Ja, und im Angriff sind neu dabei Alex Grenier, Håkan Hennelt, Elias Lindner, Greg McLeod, Justin Schütz, Frederik Storm und der wahrscheinlich überraschendste in der Sommerpause, Tim Wohlgemuth, der aus dem laufenden Vertrag aus Mannheim zu den Haien stößt. Und während der Markus noch guckt, wie gesagt,
es ist San Jose gewesen.
Immer gerne. Und während du geguckt hast, sei noch erwähnt, ja, eine bis zwei Stellen sind ja noch offen, ne? Und zwar bin ich mir jetzt nicht sicher, aber holt man für Kevin Niedens, wie gesagt, nochmal externen Ersatz oder versucht man das eben über die eigene Jugend aufzufangen? Muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass bei den Haien noch ein achter Verteidiger fehlt. Und da noch einer kommen wird. Wir haben das zuletzt immer mal wieder intern besprochen, Markus, ne? Und ich glaube, auf zwei Namen, die wir da relativ weit vorne sehen, können wir uns einigen, ne?
Zwei Fragezeichen?
Mach du mal den einen, ich sag dir den zweiten.
Also ich hätte jetzt Julian Eiching auf jeden Fall mal hier genannt, der letzte Saison bei Bremerhaven gespielt hat, der als Kandidat gilt. Und jetzt darfst du den zweiten gerne noch dazu addieren.
Ja, und ich wäre tatsächlich immer noch jetzt, wo Bayreuth die Lizenz nicht bekommen hat, eine Tiffels-Rückverpflichtung von Dominik Tiffels.
Oh.
Ne? Wäre theoretisch möglich, ne? Übrigens Nick Eichinger. Du bist beim Falschen, den gibt's auch, aber das ist der Falsche.
Danke.
Genau, Nick Eichinger, das ist reines Bauchgefühl eher, aber das ist der ehemalige Kapitän der U20, der kennt Köln, der kann in der DEL auf der Bank sitzen, das hat er letztes Jahr bei Bremerhaven gezeigt, dass er da nicht muckt, wenn irgendwas ist. Das ist im Prinzip sowas, was man an der Stelle sucht.
Ja, was heißt auf der Bank gesessen? Also er hat letzte Saison 30 Spiele für die Düsseldorf Penguins gemacht und 30 Spiele in der dritten Liga für Hannover. Also so viel auf der Bank gesessen hat er letzte Saison auch nicht.
Ja, aber jetzt ist die Frage, hast du auch die Time on Ice angeguckt?
Uwe, jetzt wirst du aber fordernd.
Ne, deswegen, wenn ich da nochmal drauf gucke, ich hatte es mir angeguckt, habe es aber natürlich wieder verpeilt. Ja, er hat eine Eiszeit im Schnitt von 3 Minuten 53, ne? Und da sind ganz schön viele Spiele dabei, wo er zwar im Kader war, wo er aber keine Sekunde Eis gesehen hat. Und ich würde sagen, das ist locker die Hälfte von den Spielen.
Ja, gut, aber hätte er vielleicht noch mehr Eiszeit gesehen als manch ein anderer Jugendspieler im Haie-Kader.
Völlig richtig, aber wie gesagt, ich gucke jetzt mal, also alles, wo er mehr als eine Minute Eiszeit hatte, sind 13 Spiele von 33 inklusive Playoffs. Das sind dann aber auch, wie gesagt, wenn ich sage, alles über eine Minute, so Sachen wie 2 Minuten 19, 1 Minute 50, 2 Minuten 21 mit dabei. Ne? Also insgesamt hat er 116 Minuten Eiszeit verteilt auf, hier habe ich jetzt tatsächlich doch nur die Hauptrunde drin, verteilt auf 30 Spiele gehabt. Aber kann dir sagen, in den Playoffs war er zwar dabei, aber nie auf dem Eis.
Gut.
Also von daher, also 116 Minuten Eiszeit auf 33 Spiele verteilt, macht im Schnitt eine Eiszeit von 3 Minuten 30. Ich würde sagen, das ist einer, den kannst du dann eben auch als Nummer 7 auf die Bank mitnehmen und der muckt dann auch nicht, wenn er das Spiel halt nicht spielt. Ne?
Nein, das ist richtig, aber trotz all dem, du hast jetzt natürlich die negative Seite erwähnt. Er hatte aber auch 7, ich nehme mal noch ein 8. Spiel mit dabei, weil er knapp an der 10 Minuten Grenze gekratzt hat. Also 7 Spiele, wo er an die 10 Minuten und darüber hinaus halt auch im Eis stand. Also den kannst du auch
ja, klar,
für längere Zeit bringen. Und von daher sehe ich ihn auf jeden Fall als legitimen Kandidaten an, weil er bisher noch keinen neuen Verein offiziell hat.
Ja. Nee, da bin ich ja voll bei dir dabei. Ne? Also das ist nicht umsonst mein Favorit auf die Stelle eben, weil er es halt auch kann, wenn er muss. Ne?
Ja, genau. Und deswegen schauen wir mal, ob es wird oder ob es jemand anders wird.
Ja, wie gesagt, zweiter, den ich noch auf dem Schirm habe, Dominik Tiffels, Bayreuth, keine Lizenz bekommen. Bayreuth hat schon vermeldet, man ist noch in Gesprächen mit ihm, ob er mit in die Oberliga will oder nicht. Kann ich mir beim besten Willen bei Dominik Tiffels nicht vorstellen, dass der in die Oberliga geht, weil er eigentlich also DEL2 mal locker im Kreuz hat und so eine Position wie achter Verteidiger, glaube ich, in der DEL wäre jetzt auch nicht zu hoch angesetzt für ihn.
Nicht unbedingt, aber Oberliga, gesicherte Eiszeit, du spielst quasi immer, von daher muss man gucken, was er persönlich will, wo er sich sieht. Als achter Verteidiger machst du nichts verkehrt, hast du eine gewisse Erfahrung, einen guten Batzen Erfahrung, den er mitbringt. Aber wie gesagt, muss er gucken, was will er persönlich.
Aber irgendeinen vergessen, ich glaube nicht, ne?
An Kandidaten?
So, nee, an Neuzugängen und an Kandidaten. Oder fällt dir noch ein Kandidat ein, vielleicht jetzt so kurzfristig?
Ich denke mal, die wahrscheinlichsten und naheliegendsten haben wir jetzt genannt. Und wenn es nachher was völlig Überraschendes werden sollte, gut, den werden wir dann sowieso nicht auf dem Schirm gehabt haben. Da können wir jetzt wahrscheinlich Namen nennen, wie wir wollen.
Also ich kann ja immer noch sagen, den hatten wir auf Twitter noch genannt. Das war Lukas Flade. Bietigheim Steelers, auch ein U23-Spieler, der letztes Jahr 41 Spiele gespielt hat, beziehungsweise auf dem Sheet mit drauf stand bei Bietigheim. Ich gucke jetzt gerade mal, wie das bei ihm von der Eiszeit her aussah. Der kommt in den auf 300 Minuten bei 41 Spielen, also im Schnitt 7 Minuten 14 Eiszeit. Wäre noch so eine Idee. Und ja, ne, wenn man guckt, wenn man sich die Free Agents auf Elite Prospect zum Beispiel anguckt, in der DEL2, da sind natürlich noch eine ganze Menge. Aber gebe ich offen und ehrlich zu, das ist nicht das Gebiet, wo ich mich normalerweise rumtreibe. Da könnte ich dir nicht mal sagen, wer davon überhaupt DEL-tauglich wäre oder nicht.
Ja, dann lassen wir das doch lieber raus, weil das ist Fischen im Trüben und
Ja, also ein Flade, klar, mit 41 DL-Spielen letztes Jahr ist das bestimmt nur ein valider Anwärter dafür, aber das war's dann auch, was ich dazu zu sagen habe. Der letzte, den wir gepostet haben, Henry Hase, der geht in die Oberliga, in die Regionalliga nach Berlin sogar, wieder nach Hause und ja, der ist damit natürlich dann komplett raus. Und jetzt wissen wir ja, wer bei den Haien nächste Saison spielen wird und wer da im Kader ist und Markus, es ist an der Zeit, so mal zu gucken, was kriegen wir denn für ein ordentliches Line-Up hin mit den Jungs, die da sind. Und danach gucken wir dann mal, wo uns das Line-Up hinbringt. Du darfst mir auch gerne 2 geben und darfst gerne sagen, okay, Wunsch sieht so aus, Reality-Check ist aber dann eher ein anderer. Also ich fange mal im Tor an. Da machen wir es uns ziemlich einfach. Ich glaube, das wird eine 50-50-Sache zwischen Pankowski und Tobias Anschitzka. Einer von den beiden wird sich durchsetzen und die Playoffs spielen. Aber ich glaube, in der Hauptrunde wird das eher eine 1-1-Aufteilung zwischen den beiden werden. Was die Haie ja mit Oleg Schilin auch vorhatten, was aber nicht geklappt hat.
Bin ich bei dir.
Du hast einen Niklas Lunemann als Nummer 3. Der ist fest in Bad Nauheim vorgesehen. Ja, und von daher, der wird im Zweifelsfall aufrücken können, weil die Haie ja eben jetzt durch den Abgang von Willerscheid nur noch 3 aktuell haben. Bin mal gespannt, ob sie einen 4. noch lizenzieren oder noch holen, weil da muss man dann ja auch gucken und sagen, der gute U20-Torhüter, der Patrick Schaller, hat, soweit ich das weiß, keinen deutschen Pass, sondern nur einen ungarischen.
Ja, das ist, so viel ich weiß, richtig.
Genau, und wäre damit, würde er voll ins Kontingent reinschlagen, und ich glaube nicht, dass die Haie einen Ausländer so besetzen.
Nee, auf keinen Fall. Also da ist die Wahrscheinlichkeit. Ja gut, in der U20 sind jetzt, die haben jetzt 4 Torhüter, glaube ich, im Line-Up, laut Elite Prospect, und ich weiß nicht, ob einer von den beiden Deutschen eher Leon Hergert als 19-Jähriger am ehesten die Rolle des 4. Mannes einnehmen könnte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug.
Ich kann dir sagen, gestern saß Sturmann auf der Bank und hat die 2. Hälfte des Spiels gespielt.
Ja, das ist, glaube ich, auch der jüngste von allen mit 16, ja.
Ja, richtig, genau. Muss man einfach schauen. Ne? Leon Hergert hat, glaube ich, letztes Jahr ein paar Partien bei der U20 schon gemacht. Muss man einfach mal sehen.
Und Lukas Sturmann,
also, bitte noch mal?
Der ist auch mit Vertrag für Bad Nauheim gelistet. Von daher könnte es natürlich sein, dass dem am ehesten die Rolle zugeführt wird und er dann vielleicht sogar langfristig gesehen der 4. Mann ist.
Das kann natürlich gut sein, ja, da hast du recht. Gucken wir mal in die Verteidigung. Da haben wir aktuell 8 Mann stehen mit Edwin Troppmann, der dabei ist. Ich glaube, wir können uns auf die ersten 7 einigen. Mal gucken, wer da noch als Nummer 8 kommt. Und Edwin Troppmann ist dann wahrscheinlich derjenige, der bei den Haien auf Nummer 9 geht. Und vermutlich ja so ein Tweener wird, ne, zwischen U20 und fast wahrscheinlich sogar noch eher Bad Nauheim.
Ja, klarer Fall. Weil Edwin Troppmann, ganz ehrlich, der braucht Eiszeit. Der muss Eis sehen. Der muss, wenn es funktioniert, auch in Bad Nauheim Special Teams idealerweise spielen, damit er in der Karriere seinen nächsten Schritt machen kann und vielleicht, hoffentlich, auf lange Sicht eine feste Größe im Kader der Haie einnehmen kann.
Also kann natürlich der Vorbereitung geschuldet sein und vielleicht auch dem, dass Edwin Troppmann die Woche noch mit der U20 unterwegs war und 2 Testspiele gegen die Slowakei hatte. Einmal nach Penalty-Schießen, glaube ich, verloren, einmal klar gewonnen, hat sich da auch in die Torschützenliste mit eingetragen. Der hat gestern dann bei den Junghaien nicht im Powerplay gespielt, was ich gesehen habe, was er letztes Jahr fast 2 Minuten durchgängig gemacht hat. Also kann es natürlich sein, dass man da halt wirklich in der Testphase jetzt schon hingeht und guckt, wie es ohne ihn läuft, wenn er eben dann in Bad Nauheim ist. Aber das ist wirklich alles viel Spekulatius Ende Juli, ne?
Ja, auf der anderen Seite, man kennt Edwin Troppmann, man weiß, was von ihm bekommen kann oder was man von ihm bekommt. Von daher, warum nicht jetzt auch andere Optionen testen? Und ja, vollkommen richtig, wenn er dann während der Saison auch das eine oder andere Mal vielleicht nach Bad Nauheim geht, muss man ohne ihn klarkommen.
Wie stellst du die 7 auf?
Da muss ich, glaube ich, gar nicht groß überlegen. Also einen Nick Balen, einen André Schuster an die Seite zu stellen, ist, glaube ich, alternativlos. André Schuster als Rechtsschütze neben Nick Balen und dann von seiner Spielweise her, da gibt es für mich keine andere Option. Dahinter dann Brady Austin, der als, ich nenne es mal wieder, Mentor für einen Jan-Luka Senhen dienen kann, soll und muss meiner Meinung nach, damit der auch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann. Und dann als drittes Pärchen habe ich halt Stan Dietz und Moritz Müller.
Maxi Glötzl auf der 7.
Ja.
Gut, ich glaube, da sind wahrscheinlich Wunsch und Realität bei dir auch ziemlich, ziemlich überein, dass wir da gar nicht großartig drauf eingehen müssen, ne?
Ja, wie würdest du ihn aufstellen? Oder würdest du abweichen?
Also ich würde tatsächlich Schuster und Balen beide als Rechtsschützen nicht in einem Pärchen bringen, tatsächlich.
Oh,
hätte Balen mit Austin, weil das letztes Jahr im Saisonendspurt auch schon relativ gut funktioniert hat. Schuster und Dietz, der dann vielleicht wieder auf seine linke Seite gehen könnte. Moritz Müller mit Jan-Luka Senhen. Jan-Luka Senhen, der auch letztes Jahr mit Brady Austin schon immer auf rechts gespielt hat, neben Moritz Müller als sehr stabilem Verteidiger dann eben an seiner Seite. Und Maxi Glötzl, der überall im Prinzip reinrotieren kann, eigentlich. Einzige, wo ich ihn im Zweifelsfall nicht sehen würde, wäre neben Nick Balen. Aber wenn der nach einem 2-Minuten-Powerplay zum Beispiel mal eine Auszeit braucht, wo er nicht rauskam, dann kann man auch einen Maxi Glötzl neben Brady Austin stellen oder sowas. Da sehe ich überhaupt kein Thema. Aber Schuster und Balen, wie gesagt, beide als Rechtsschütze würde ich tatsächlich nicht in eine Reihe packen. Wird man abwarten, da sehe ich dann tatsächlich Brady Austin an der Seite von Nick Balen. Aber das ist ja das Schöne, way too early. Wir werden ein paar Testspiele, auf die gehen wir gleich natürlich auch noch ein, Zeit haben zu sehen, was sich das Trainergespann um Head Coach Uwe Krupp dazu überlegt hat.
Ja, aber ich denke, die Kombi Balen-Schuster hat das Potenzial, das Top-Top-Pair der Liga zu werden. Und deswegen will ich die beiden zusammen sehen.
Der Markus haut hier, ne, in der ersten Folge nach der Sommerpause, ne, der haut hier Sachen raus, ne?
Ja, ist, wenn ich nachher darauf festhalten kann, sagen, guck mal, der kann
da ist wieder viel Potenzial in der frühen Phase der Vorsaison beim Markus. Aber dann komm, Sturm.
Nee, leg du
jetzt
das.
Ich hab gespannt.
Okay, dann fange ich an.
Also ich glaube, es wird am Anfang zumindest keinen Weg drum herum kommen, dass man sagt, Kamara Aubry Tourisson wird so bleiben wie in der letzten Saison. Warum sollte man da auch großartig was ändern? Man hat aber natürlich die Möglichkeiten, gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Zweite Reihe. Und jetzt sind wir erstmal bei Reality Check. Das ist für mich Grenier, McLeod, Wohlgemut. In der dritten Reihe habe ich dann Schütz, McIntyre, Storm. Und in der vierten Reihe Van Kalster, Hänelt und Jason Best. Das ist so für mich das, worauf es hinauslaufen könnte. Wie gesagt, erste Reihe bleibt stehen. Zweite Reihe hast du mit McLeod einen sehr guten Center, der sehr gerne vors Tor geht, der da gerne wühlt, der ein bisschen schwach an den Bullies ist. Dafür hast du daneben einen Alex Grenier, der Center und Wing kann, der nicht gerne Center spielt, der aber bei den Bullies stark ist, der also als Winger die Bullies nehmen könnte und dann eben auf seiner Außenposition spielen könnte. Tim Wohlgemuth wirst du nicht aus Mannheim bekommen, wenn du ihm sagst, ja, du spielst dritte, vierte Reihe bei uns. Das würdest du aber wahrscheinlich auch bei einem Justin Schütz nicht, der aus München kommt. Dann hast du aber eine dritte Reihe mit Justin Schütz, Frederik Storm und Dave McIntyre, die wirklich viel Potenzial hat. Ne? Also da ist ja wirklich einiges drin. Und dann eben eine vierte Reihe mit viel Talent und viel Arbeit. Robin van Kalster, der das letzte Jahr gut gespielt hat. Håkon Hänelt, den man jetzt eben aus der Organisation der Washington Capitals bekommen hat, die da mit Sicherheit einiges von ihm sehen wollen, wenn er nochmal seinen Entry-Level-Vertrag kriegen soll. Und dazu Jason Best, ja, der das personifizierte Arbeitstier fast schon in dieser Mannschaft ist, den du überall hinstellen kannst. Und der kann das wahrscheinlich alles. Wunsch ist aber natürlich ein anderer, ne? Also wenn es nach Wunschdenken geht, dann gehen die jungen Spieler da alle ein bisschen mehr mit rein. Ich lasse auch bei meinem Wunsch-Line-Up die erste Reihe so stehen, weil ich mir da einfach nicht vorstellen kann, wie man es momentan anders machen könnte, auch wenn man natürlich mit Storm jemanden hat, der schon mal zusammen mit Louis-Marc Aubry gespielt hat, Tim Wohlgemuth natürlich auch, ne, die drei in Ingolstädter Zeit, ich glaube, du hattest das irgendwo mal geschrieben, die alle drei zusammen auch schon mal ein paar Wechsel in einer Reihe hatten. Möglichkeiten sind da genug. Dann hätte ich natürlich gerne in der zweiten Reihe würde ich platzieren Alex Grenier mit Gregor McLeod, die würde ich lassen und würde Robin van Kalster auf die Außenposition ziehen. Für die zweite Reihe, dann für die dritte Reihe nehme ich Freddy Storm, Tim Wohlgemuth und dazu, ich glaube, an Dave McIntyre führt halt kein Weg vorbei, ne? Und Schütz Hänelt Best mit Jason Best als Center. könnte ich mir für die vierte Reihe auch hervorragend vorstellen. Da ist einiges drin. Und ich habe Mark Olver und Carter Prof beide auf 13 und 14, egal wie das Lineup aussieht. Und Elias Lindner ist bei mir auch bei beiden Lineups nicht in den ersten 12.
Ja, wunderbar. Können wir zum nächsten Punkt kommen, denn ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. doch, ich habe eine Sache hinzuzufügen. Also was so Wunsch und Realität angeht, du hast jetzt Tim Wohlgemuth in die zweite Reihe zu McLeod und Grenier gepackt. Ich würde es halt wirklich umgekehrt sehen. Ich würde einen Justin Schütz in die Reihe mit McLeod und Grenier packen und Wohlgemuth von Beginn an mit Freddy Storm in die Reihe. Du hast schon eben auch gesagt und auf einen Artikel verwiesen, dass halt Tim Wohlgemuth und Freddy Storm eine gemeinsame Vergangenheit in Ingolstadt haben, dort auch einige Spiele zusammen gemacht haben, und diese Paarung würde ich gerne sehen, wenn die in Köln wieder auflebt, und ja, mal gucken, was da Spannendes passieren kann. Wenn sich im Laufe der Saison, aus welchen Gründen auch immer, auch noch ein Louis Marco Brie vielleicht irgendwann mal dazugesellt, hätte man so ein Iserlohn-Ingolstadt-Revival-Tour. Aber das glaube ich eher nicht, weil die erste Reihe hat letzte Saison so überragend performt. Und auch wenn jeder jetzt ein Jahr älter geworden ist, glaube ich, dass sie auch diese Saison wieder entsprechend auf dem Eis zaubern werden.
Hältst du es für möglich, dass Uwe Krupp die erste Reihe auseinanderzieht, wenn es ein paar Spiele nicht läuft?
Ach, möglich ist das durchaus. Ich hoffe es nicht.
Okay, reicht mir doch als Antwort.
Man kann jetzt auf die Playoffs der letzten Saison verweisen und dann sagen, so ja, da hat es ja auch nicht so rund funktioniert, ne, aus verschiedenen Gründen, aber ich hoffe inständig, dass man das nicht macht und die Reihe zusammenlässt, weil man weiß, was sie leisten kann.
Wir machen einen fließenden Übergang, Markus, und zwar gucken wir mal ein bisschen so, was auch so an den anderen Standorten passiert. Ein reiner, grober Überblick an der Stelle. Wir sind weit weg davon, jetzt hier in die Details bei den anderen Teams zu gehen. Aber das machen wir natürlich fließend. Wo landen denn die Haie bei dir nach der Vorrunde?
Oh Gott. Kannst du mich da jetzt nicht fragen? Kannst du nicht heute fragen, wo die Haie nach der Vorrunde landen?
Reiner Papiertiger. Du kennst die anderen Kader. Du weißt, was da für Spieler spielen, was die können. Wo landen die Haie?
Rein von der Papierform her. Also, du hast eben schon gesagt, jetzt haue ich wieder Dinge raus. Wahrscheinlich haue ich jetzt auch wieder irgendwas raus, wo Leute von den Rechnern an den Handys sitzen werden, gleich den Kopf schütteln werden und sagen, so, wie kann der nur? Aber wenn man sieht, was die Haie verpflichtet haben, unabhängig von dem, was andere Vereine verpflichtet haben, würde ich sagen, ein Platz unter den Top 4 ist beinahe Pflicht. Und daher sage ich Platz 4, vielleicht sogar Platz 3.
Ihr habt das bestimmt notiert. Also ich habe mir das auf jeden Fall notiert. Aus dem Ding kommst du im Zweifel zwar nicht mehr raus, aber ich muss dazu sagen, ich sehe das ähnlich wie du tatsächlich. Ne? Gerade wenn du dir letztes Jahr anguckst, wo die erste Saisonhälfte richtig mäßig war, wo die zweite Saisonhälfte, als man sich dann so richtig gefunden hat, Uwe Krupp hat das ja auch immer wieder gesagt, die war richtig gut. Wer hätte vor diesem Auswärtstrip über den ganzen Februar damit gerechnet, dass die Haie die Top 6 noch schaffen?
Sehr wenige.
Eben, haben sie am Ende gemacht. Und wenn man weiß, was sie vorher vergeigt haben und wie eng das am Ende war, da wäre letztes Jahr Platz 4 ja schon fast möglich gewesen. Und jetzt mit dieser Verbesserung, die du im Kader hast, weil das muss man abschließend vielleicht zu den Abgängen und Neuzugängen sagen. Die Haie haben sich meiner Meinung nach auf jeder Position, die sie gewechselt haben, verbessert. Lassen wir mal jetzt die 13., 14. Stelle raus, lassen wir mal den achten Verteidiger, der noch nicht da ist, raus. Aber in meinem Empfinden überall eine Etage nach oben verbessert von den Haien. Vielleicht, je nachdem, wie man jetzt als genauen Gegenpart zu Baptiste sieht, da vielleicht nicht. Der hätte wahrscheinlich auch in dem zweiten Jahr DEL hier noch besser performt als im ersten Jahr. Aber ja, die Haie müssen eigentlich höher kommen als letztes Jahr, Platz 6. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt sage, wirf mal den Blick auf die Liga. Wir haben es im Vorgespräch schon mal gehabt. Es gibt aktuell noch 3 Teams, die Spieler verpflichten können als Kontingent. Das sind die Adler, die haben 8. Das sind die Panther, also die Augsburger Panther, die haben 8. Und das ist Iserlohn mit 8. Bei Mannheim weiß man, die suchen noch einen Verteidiger und einen Stürmer, ob der aktuellen Situation mit den Abgängen von Wohlgemuth und Gawanke. Bei Augsburg, die müssen, wenn man sich den Kader anguckt, im Prinzip die 9. Lizenz auf Verteidiger setzen und die 10. im Zweifelsfall für einen Torhüter parat haben, wenn das mit Keller Endras so läuft wie letztes Jahr. Und Iserlohn, da wurde es im letzten Fanstammtisch schon gesagt, da kann es sein, dass die 9. Lizenz auch erst so Richtung Saisonbeginn oder kurz nach Saisonbeginn vergeben wird.
Ja, dann weißt du aber schon, dass jemand von drüben kommen will oder soll.
Das ist zumindest so die Möglichkeit, die man sich da wahrscheinlich offen hält. Genau. Dazu kommt Bremerhaven, da steht ein deutscher Pass für Wikingstadt eventuell noch an, dann wäre da wieder ein Platz frei und in Nürnberg ist ein deutscher Pass für Hede im Gespräch, dann wäre da noch wieder eine Lizenz frei, aber alles in allem, gerade auf dem deutschen Sektor ist der Markt ja, wie ihr gemerkt habt, ziemlich leer und da wird sich tatsächlich nichts mehr tun, denke ich, also vielleicht so, ja, so 1-2 Namen habe ich dann noch, wo ich mir denke, ja, die werden vielleicht irgendwo nochmal gehandelt werden die nächsten Tage. Und da vielleicht nochmal ein bisschen Tiefe irgendwo reinzubringen. Sei es da, lass mich gucken, nicht, dass ich jetzt jemanden vergesse. Ja, da haben wir einen Julian Lutz, wenn er nicht bei den Coyotes irgendwo in der Organisation landen wird. Dann wird er vermutlich nochmal in München bleiben. Es gibt einen Frankie Mauer, der noch keinen Vertrag hat. Es gibt Brent Radicke, der noch keinen Vertrag hat. Gehen wir mal davon aus, dass ein Garrett Festerling eher Karriereende ansteht, nachdem er letztes Jahr ja auch schon relativ spät zu den Tigers gekommen ist. Also so 2-3 Namen sind da noch, aber ansonsten ist der Markt wirklich leer. Mit Schwall fällt mir sonst als letzter noch ein, der hier nicht bei den deutschen Stürmern aufgeführt ist auf der Seite, obwohl er einen deutschen Pass hat. Schwierig, ne?
Ja, also der Markt an deutschen Spielern ist, wie du sagst, echt schwierig und hängt auch damit zusammen, dass die Vereine schon frühzeitig ihre Planung langfristig auf den deutschen Sektoren abschließen und man dann immer schwieriger an gute deutsche Spieler, überhaupt an gutes Material auf dem Sektor drankommt. Und hängt natürlich auch viel von den Kosten dann ab und ich denke mal, auf lange Sicht gesehen wird dem einen oder anderen kleinen Verein das echt, ja, nicht auf die Füße, also weil die großen Vereine sich halt so gut und rechts frühzeitig aufstellen, langfristig wird es für die Kleinen immer schwieriger und die müssen dann alternative Lösungen finden, ne? Wie es halt dann schon seit einiger Zeit in Bremerhaven und Iserlohn gehandhabt wird.
Oder jetzt dahin. Straubing und Marcel Müller?
Ja gut, ich war jetzt eher auf der Schiene Deutsche Pass Schäferhund.
Okay, ja.
Aber natürlich klar, dass du dich dann auch auf die, in Anführungszeichen, Topspieler aus der DEL, auf die Topspieler der DEL2 stürzt und oder halt auch den einen oder anderen Älteren, der vielleicht am Ende seiner Karriere steht oder kurz davor nochmal überzeugen kannst, ein Jahr dran zu hängen. Von daher muss man halt gucken, wie sich das entwickelt, aber so schön ist die Entwicklung nicht zu sehen, muss ich ganz ehrlich sein.
Wie gesagt, das sind die Teams, wo noch ein bisschen was frei ist, wo noch ein bisschen was passieren kann. Auf dem Kontingent-Spielermarkt, wie gesagt, 2-3 deutsche Spieler sind auch noch da. Mal gucken, ob die sich noch DEL-Teams anschließen oder dann vielleicht auch noch in die DEL-2 gehen oder eben wie bei einigen vermutet, ihre Karriere dann auch beenden. Wenn ich so auf die Teams gucke, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, Markus, weil das machen wir wirklich in den nächsten Wochen dann eher, aber das könnte eine sehr ausgeglichene und spannende Saison werden. Also so ein Frontrunner wie München letztes Jahr sehe ich dieses Jahr eigentlich eher nicht.
Nee, also da muss ich dir zustimmen. Ich sehe jetzt auch kein Team, was vorne alleine wegmarschiert. Alles in allem finde ich, dass die Spitze, so eng es letzte Saison hinter München war, noch enger ist. Und wir hatten es, glaube ich, vor ein paar Tagen schon mal so privat besprochen. Ich befürchte, und ich gehe davon aus, dass die ersten 7 relativ dicht beisammen sein werden und
dass irgendeiner, der sich halt ja Hoffnung auf die Top 6 überfallen wird. Und das wird ein Hauen und Stechen meiner Meinung nach bis zum letzten Spieltag.
Ja, und da werden wir gucken, die Saison fängt in, jetzt lass mich nicht lügen, sind wahrscheinlich 6 Wochen jetzt, wenn wir Ende Juli haben, genau, sind 6 Wochen, fängt die Saison an. Bis dahin wird auch noch einiges passieren und da vor der Saison werden wir dann natürlich wie letztes Jahr nochmal uns die ganzen anderen Teams etwas genauer anschauen, eben auch mit Gästen und da eben gucken, was man über die anderen Teams en Detail sagen kann. Und natürlich versuchen wir auch wieder eine Tabelle zusammenzustellen aus den anderen Standorten, dass wir da dann eben wieder eine prognostizierte Tabelle haben wie letztes Jahr, die ganz okay war, die nicht überall korrekt war, aber die doch im Großen und Ganzen relativ ordentlich getroffen hat.
Es ist halt auch nichts anderes als eine lustige Spielerei, aber mit ein bisschen Expertise kann man da den einen oder anderen Tipp vielleicht doch richtig platzieren.
Bei den Haien geht's in 7 Tagen los, heute in einer Woche. Wird fast sagen, auf die Minute genau. Da weiß jetzt jeder, wann wir aufnehmen. Geht der Kabinenverkauf los. Bisschen später dann das erste Training auf dem Eis. Es wird schon angekündigt, Philipp Walter wird wieder ein paar Worte an die Fans richten vor dem Training. Bin ich mal gespannt, was wir da dieses Jahr von ihm hören werden, nachdem es ja letztes Jahr hat er sich ja etwas weit aus dem Fenster gelehnt, indem er das M-Wort benutzt hat, zwar anders, als es alle verstanden haben, aber es ging ein Raunen durch die Menge. Mhm. Und bis dahin werden ja auch noch einige Dinge passieren. Also gestern ging es los mit der Eröffnung vom Haie-Shop, dem neuen. Da waren wir einmal kurz da, das Ding sieht ganz cool aus. Der Barbereich ist natürlich deutlich verkleinert im Vergleich zu vorher. Es sind weniger Tische oben, das sollte im Prinzip für den normalen Gebrauch des Haie-Shops auch ausreichen. Überlegt habe ich gestern halt, und das haben wir dann eben auch gepostet, wie das ist mit den Fanstammtischen vom Fanprojekt. Da könnte der Platz ein bisschen zu klein sein. Ja, da sind viele Elemente, die Rollen haben, die man schieben kann. Das muss dann aber auch immer gemacht werden. Da müssen dann immer wieder neue Tische auf- und abgebaut werden. Das mag funktionieren, aber mal gucken, wie man sich da in der Richtung, wie man das löst oder ob man dann eben eine andere Location dafür findet. Aber generell schön geworden. Wie gesagt, das Sortiment hat sich natürlich jetzt über den Sommer erstmal nicht großartig geändert. Die Trikots waren noch nicht da. Das war auch geplant, dass sie noch nicht da sind, um eben zu gucken, dass erstmal alles läuft. Und nächste Woche mit dem ersten Training sollen dann auch die neuen Trikots da sein. Und für uns heißt das, Markus, die werden die Woche kommen, ne?
Muss ja. Also ich rechne mal damit, dass am Mittwoch oder Donnerstag irgendwas in die Richtung kommen wird. Und
kommen sie alle drei auf einmal oder kommen sie alle drei nacheinander wie letztes Jahr?
Oh, gute Frage. Ich bin ja Freund davon, alles auf einmal zu veröffentlichen, damit man weiß, wo man dran ist. Auch der Spannung wegen und hier Merchandise-Abteilung, die werden wahrscheinlich sich hier irgendwas Schlaues überlegen. Ich befürchte fast, dass es wieder so alles nacheinander kommt und nicht alles auf einmal, aber lass uns mal überraschen.
Also wir hatten letztes Jahr, glaube ich, sogar das Third Jersey, das Jubiläumstrikot, nach dem Training erst. Ne? Das kam das irgendwie 1-2 Wochen später auch. Ne? Also mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass ich enttäuscht sein werde. Von den neuen Trikots.
Oh Gott.
Weil, für mich waren die letztes Jahr, also zumindest das Heim- und das Ausweichtrikot, also das Jubiläumstrikot, die waren so gut. Ich sehe nicht viel, was man an den Dingern besser machen kann. Und deswegen bin ich mir fast sicher, dass sie mir dieses Jahr nicht so gut gefallen werden. Das ist eine ganz persönliche Meinung. Einzig und allein das Auswärtstrikot, da kann ein bisschen was passieren. Aber wenn du halt Weiß eben als Grundfarbe für dieses Ding hast, kann da so viel auch nicht gemacht werden, dass es halt irgendwie was ganz Tolles wird und man sagt, das ist das beste Trikot.
Okay, gut. Und von dem Standpunkt, ich hatte gerade schon die Befürchtung, du hättest irgendwas vernommen oder so, weswegen du jetzt schon
Nein, das ist wirklich rein, dass mir die letzte Saison so gut gefallen haben, dass ich es einfach nicht glaube, dass es besser geht.
Okay, gut. Da stimme ich dir zu. Die Trikots letztes Jahr, vor allen Dingen das Heimtrikot, das war schon mit Abstand das Beste, was man seit langer Zeit bekommen konnte. Und ja, also das Potenzial darin, das noch besser zu machen, ist sehr schwierig. Es mag vielleicht an irgendwelchen Feinheiten gehen, Details gehen. Aber genauso gut ist auch oder groß das Potenzial, es ja schlechter zu machen, dass es halt nicht so gut aussieht wie das vom letzten Jahr. Aber schauen wir mal, vielleicht überraschen uns die Haie ja auch und wir sagen nachher, wow, das Trikot stellt das vom letzten Jahr nochmal in den Schatten, aber wer weiß.
Ja, was passiert nach dem ersten Training nächste Woche? Also die Spieler, die sind jetzt oder kommen langsam alle an. Die ersten sind seit dem über den Sommer waren natürlich viele hier, aber die ersten kommen jetzt seit letzter Woche, trudeln sie alle wieder ein. Die Haie haben es ja selber gepostet, 30., 31., also heute und morgen kommen auch noch welche an. Morgen wird man das Ganze sogar mit der Kamera begleiten, den Teammanager der Haie, den Fabian, der dann jemanden vom Flughafen abholt. Das wird man dann also morgen sehen können.
Wen erwartest du denn da?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben spekuliert, ne? Also, das ist so aufgezogen, als dass es tatsächlich ja nochmal ein Neuzugang sein könnte. Aber theoretisch, wenn jemand nach Frankfurt kommt, dann ist es ja meistens einer, der aus Übersee kommt. Da sind einige schon wieder hier. Ich würde jetzt tatsächlich mal grob auf Balen oder McIntyre tippen.
Ja, ich glaube auch von den Social Media Aktivitäten der Familie Balen her, glaube ich, auch eher, dass er es ist, weil so wie ich das anhörte, ist die Rückreise nach Köln halt für dieses Wochenende anvisiert und ich denke mal, der kommt morgen früh oder morgen Vormittag an.
Ja, also ich hatte ja tatsächlich, glaube ich,
meiner Meinung nach ein ganz heißer Tipp.
Ich hatte ja tatsächlich noch einen ganz, ganz heißen Tipp, aber den habe ich mir gestern schon ein bisschen abgeholt, dass es das nicht sein wird. Es gibt ja noch einen ehemaligen Junghai, der auf dem College spielt in den USA.
Nein, er kommt nicht. Das ist
der, ja. Genau, richtig. Der eventuell achter Verteidiger werden könnte, ist Luca Münzenberger. Aber der hat zum einen hat er seinen Abschluss noch nicht fertig und deswegen wird er auch weiterhin auf dem College bleiben. Zum anderen ist er schon in Deutschland. Also von daher, der ist es nicht.
Ja, spaßeshalber packt er nochmal seine Tasche und tut so, als kommt er aus dem Flieger. Nee.
Ja, genau.
Spaß,
genau,
Spaß
genau.
Beiseite.
Wird nach Frankfurt mitgenommen und dann wieder mit zurück. Genau.
Ja. Man weiß ja, was bei solchen Events alles gemacht wird, um es irgendwie aussehen zu lassen. Aber nein, das können wir definitiv sagen, dass das nicht eintreten wird.
Aber ja, wir haben das erste Training und danach geht's in die Vorbereitung und wir gucken uns mal den Vorbereitungsspielplan der Haie an. Und
langweilig.
Ja, wer es sagen kann, das sieht so aus wie der vom letzten Jahr im etwas kleineren Format. Ne? Also wir haben das Testspiel, das erste am Freitag, den 18. August gegen die Rouen Dragons, gegen ein französisches Team. Hatte auch schon mal geguckt, da werden auch einige Namen werden euch bekannt vorkommen, wenn man sich den Kader der Dragons anguckt. Dylan Yeo ist in der DL kein Unbekannter. Anthony Reck ist da jetzt neu aufgeschlagen. Ja, von daher ein, zwei Namen kennt man da. Dann am Freitag die Woche später ist der SC Bern mal wieder zu Gast in Köln. Zwei Tage später gibt es das Testspiel gegen die Löwen Frankfurt. Und den Sonntag drauf, den 3. September, und da ist dann auch nach dem Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Saisoneröffnungsfeier der Haie, ist das Derby gegen Düsseldorf angesetzt.
Exakt.
Es endet alles eine Woche später mit zwei Auswärtsspielen, freitags in Iserlohn, sonntags in Krefeld. Du hast es gesagt, langweilig.
Ja, also das hat sowas von Einheitsbrei.
Also ist doch 1:1 derselbe Plan wie letztes Jahr, nur dass Mannheim fehlt, die spielen aber CHL.
Ja, und Bern hatten wir zweimal letztes Jahr.
Genau, und wir ersetzen Bad Nauheim durch Krefeld.
Korrekt.
Ja, also von daher.
Halt mir fest, kein Testspiel gegen den Kooperationspartner. Ne?
Also, ja gut, da hatten wir jetzt aber, glaube ich, auch schon 3 Jahre in Folge, ne? Also.
Ja gut, aber das hat sich eigentlich irgendwie so eingebürgert und diese Saison ist es halt nicht so.
Ja, aber war das denn ein Testspiel? Also es war ja eher so ein Ding, wo viele Junghaie aufgeteilt auf die beiden Teams auch mitgespielt haben. So ein richtiger Test war das ja tatsächlich nie.
Ja gut, unter der Prämisse kann man sagen, im Muster ohne Wehr, klar, aber trotzdem, man hat halt den Jungen da entsprechend die Chance gegeben, sich zu zeigen, auch vor dem heimischen Publikum, was man normalerweise halt nicht hat. Und ich fand das immer eigentlich eine gute Plattform, und das so zu machen. Aber gut, wieso macht man es halt nicht? Wird seine Gründe haben. Und das, was jetzt an Gegnern da ist, klar, ist natürlich auch vieles der CHL geschuldet, weil klar, einige Gegner dementsprechend ihren Sommerfahrplan entsprechend darauf ausrichten müssen oder ausgerichtet haben, weil sie dann schon Pflichtspiele, für manche sind es auch nur erweiterte Testspiele haben und dadurch Gegner halt nicht in Frage kommen. Aber wenn man sich dann andere Vereine anguckt, an was für Turnieren auch im Ausland die dann teilnehmen oder was für Gegner sich denen dann stellen in der Testspielphase, dann wirkt das einfach nur, ich habe es am Anfang gesagt, langweilig.
Gucken wir mal, wie das Ganze so aussehen wird. Wie gesagt, man kennt die ganzen Gegner schon. Es ist wieder viel aus der eigenen Liga. Von daher kann man schon mal immer so eins, zwei Sachen sich auch angucken bei den anderen Teams. Zumal die Gegner, die kommen alle Stand jetzt schon komplett sind und komplett aufgestellt sind. Wir sind natürlich auch dabei, ne? So ist denn Stand jetzt meinen Infos nach keinen Haie-Ticker geben wird, werden wir das Ganze wieder per Twitter tickern.
Yes.
Das ist so die Idee. Und je nachdem werden wir da natürlich nutzen auch, dass wir jetzt ja auch mal Spielberichte machen können, mal ein paar Interviews abtippen können für die Homepage sharkbite-podcast.de. Wer das noch nicht weiß, haben wir natürlich einige Möglichkeiten, um das Ganze dann immer aufzuarbeiten. Guckst du weiter nach der Vorbereitung, dann haben wir da natürlich das große Thema Spielplan. Der ist auch rausgekommen inzwischen. Und der sieht für die Haie wirklich gut aus dieses Jahr, vor allen Dingen, was die Heimspiele angeht. Philipp Walter hatte im Schreiben an die Dauerkarteninhaber von 20 Spielen an sogenannten günstigen Eishockeytagen gesprochen. Das heißt, er meinte den Freitag, den Sonntag, generell Wochenende und ich glaube Spiele an Feiertagen oder und in Schulferien. Mhm. Und wenn ich es richtig gezählt habe, dann komme ich auf 19 und komme das eine Ding, was dann da irgendwo wegen irgendwas in der Arena nochmal wegverschoben worden ist, völlig fein, 19 von 26 Spielen zu Hause an solchen guten Tagen gefällt mir ganz gut. Und guckt man sich den Vorverkauf für die ersten Spiele an, funktioniert das auch, ne?
Ja, also der Run of the Tickets ist da. Dauerkarten waren ja schon frühzeitig das Niveau der letzten Saison erreicht.
Ich hab's mir notiert, am 20.05. hatten die Haie die 5.000 geknackt. Das sind jetzt über 2 Monate her. Seitdem gab's keine Zahl mehr. Ich wollte noch gefragt haben für eine neue Zahl, hab's aber vergessen. Vielleicht haben wir das dann für die nächste Ausgabe, wenn's die Haie bis dahin nicht selber wieder gepostet haben.
Ja, also wie man sehen kann, der Run of the Tickets ist da und auch die ersten 3 Heimspiele, Nürnberg, Ingolstadt und das Derby, da sind ja auch schon eine Vielzahl von Tickets weggegangen und die Vorfreude scheint sehr groß zu sein und lass uns mal überraschen, wie es dann auf dem Eis wird, wie die Vorbereitung dann so läuft. Aber wenn man sich den Spielplan so im Detail mal anguckt, der erste Monat wird schon richtig, richtig hart. Also, gerade gesagt, ne, erstes Heimspiel zu Hause gegen Nürnberg, dann Ingolstadt, dann geht's nach München, dann kommt die DEG, dann geht's nach Iserlohn und dann kommt Mannheim. Also, da weißt du nach dem ersten Monat schon, wo die Reise hingeht.
Du hast quasi 2 Derbys und alle Neuzugänge dürfen mal gegen ihren alten Verein spielen. Außer die Berliner, die haben das dann aber direkt Anfang Oktober, ne?
Ja, richtig. Am 6. Oktober ist dann das Heimspiel, Was nach dem Heimspiel gegen Augsburg direkt folgt.
Ja, du hast natürlich klar, am Anfang wieder sehr viele Heimspiele, ne? Du musst auch dieses Jahr wieder ein paar Lücken beackern. Du hast im späten Januar hast du die Handball, lass mich nicht lügen, EM oder WM in der Arena. Dann hast du früh im Februar hast du Karneval sehr früh im Februar. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil du den ab Mitte Februar im Prinzip wieder in die Arena kannst. Und vorher sind halt weniger Veranstaltungen vom Karneval, weil eben Handball ist. Aber im Februar 3 Heimspiele, eins der 3 Spiele im März, nämlich der letzte Spieltag ist ein Heimspiel. Im Januar hast du ganz früh Mitte und Ende, also 4 Heimspiele. Das ist ganz gut verteilt, ne? Der Dezember wird wieder der Knallermonat, ne? Mit 11 Spielen in 31 Tagen, davon 6 Heimspiele, 2 nach Weihnachten, darunter ein Derby, das andere gegen Frankfurt, die werden auch mit ein paar Mann kommen. Also das kann dem Verein eigentlich nur gefallen. Was uns nicht gefällt, ist der Auswärtsspielplan, ne?
Ja, das ist, ich gehe nochmal kurz auf den Januar und den Februar ein. Also letztes Jahr war ja schon wirklich hart. Du hast ja am Anfang gesagt, mit dem ewig langen Auswärtstrip. Und wenn man sich jetzt mal im Detail anguckt, also im Januar sind 4 Heimspiele, dem gegenüberstehen 5 Auswärtsspiele. Und ja, im Februar sind es zwar nur 3 Heimspiele, aber denen gegenüberstehen auch nur 5 Auswärtsspiele.
4 sogar.
Und da ist
4.
5.
Ich habe 4. Augsburg, Schwenning, Straubing und Düsseldorf.
Ach, entschuldige, ich habe da unten Wolfsburg noch mit drin gehabt.
Ja, das ist erst im März.
Ja, das ist da mit reingerollt, sorry. Ja, also 3 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele. Das ist von der Verteilung her vollkommen okay. Und man hat nicht diesen ewig langen Auswärtstrip, wo man Woche für Woche quer durch Deutschland reisen muss. Und das ist schon okay. Was den Auswärtsspielplan an sich betrifft, ja, warum ist das für uns gerade ein Dorn im Auge? Längere Auswärtstouren oder Wochenendtouren kommen leider nicht in Frage, weil das Nord-Süd- oder Süd-Nord-Gefälle dieses Jahr beim Spielplan ist doch schon extrem. Spielst du freitags zum Beispiel in Schwenningen, hast du sonntags ein Spiel in Bremerhaven, oder spielst du freitags in Berlin, hast du sonntags das Spiel in Nürnberg. Da wird es schwierig, sowohl das eine und maximal beide Spiele mitzunehmen. Also
ja, mal abgesehen davon, dass du sowieso Bayern-Verbot hast.
Ich habe nur Eishallenverbot, ich habe kein generelles Bayernverbot.
Das ist korrekt, aber du darfst ja nicht mit zum Spiel. Also von daher, ja, ne, also zum Hinfahren für wirkliche Wochenendtouren bietet sich natürlich auch für die Fahrer nicht großartig was an. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte das Fanprojekt aber schon die Schiffstour und den Sonderzug geplant. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich komme aber gerade nicht drauf. Aber fürs nächste Mal haben wir das auf jeden Fall parat. Ich finde es jetzt auf die Schnelle tatsächlich nicht. Aber ja, wie gesagt, für die Haie heimspieltechnisch, ne, sauberer Plan, bester Plan seit Jahren definitiv. Passt vielleicht nicht jedem immer so. Okay, ne, ist für jeden was anderes. Es gibt erstmals Samstagsspieltage. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen. 30. September, die Haie gegen Mannheim zum ersten Mal an einem Samstagabend um 19 Uhr. Das ist eine richtig gute Zeit. Da wird das Ding wahrscheinlich auch gut voll werden, ne? Also, ich ruf's nur mal gerade auf. Du hast es eben schon erwähnt, ne? Es ist viel los. Gegen Nürnberg gibt es alles außer Oberrang 2 nur noch Einzeltickets. Gegen Ingolstadt sieht das, glaube ich, ziemlich ähnlich aus. Da gibt es im Oberrang 1 noch mal so ein paar zusammenhängende Tickets oder in der Kurve so letzte Reihe noch mal so ein bisschen, aber ansonsten auch nur noch Oberrang 2 mit zusammenhängenden Karten.
Na, Stehplätze sind scheinbar auch noch ein paar einzelne da.
Ja gut, das kommt ja immer schon mal vor. Da kann es aber natürlich auch sein, dass die noch dauerkartentechnisch weggehen, ja, ne?
Ich glaube aber, bei Nürnberg ist der zweite Teil des Oberrangs noch gar nicht offen.
Nee, genau, der Oberrang 2 ist nur ein Teil offen, bei ja. Ingolstadt auch. Derby gegen Düsseldorf ist der Oberrang 2 auch noch nicht offen, aber auch da Oberrang 1 fast ausverkauft.
Ja, und du musst mal gucken, wann ist das Spiel bitte gegen die DEG?
Also, 24.09., ja.
24.09., das ja. sind noch 2 Monate hin. Und das Ding ist nahezu, sagen wir es mal so, ausverkauft.
Von den Tickets, die vorhanden sind, Mannheim und Augsburg, die beiden Spiele, die noch im Vorverkauf sind, noch ein bisschen schwächer. Aber wie gesagt, da sprechen wir dann eben über Ende September, Anfang Oktober. Und da sind wir noch weit weg von gerade.
Ja. Also, deswegen, wer hin will, ne, beeilt euch bitte.
Ja, zumindest für die ersten drei Spiele, ne? Da ist man im Zweifelsfall, wenn man in den Unterrang will, wirklich schon zu spät.
Ja. Was die Testspiele angeht, sowieso.
Ja, gut, Testspiele in der Köln Arena 2, alle ausverkauft, vielleicht nochmal vereinzelte Karten, die da nicht abgeholt werden, aber da muss man natürlich dranbleiben und gucken. Ein Thema, das die Haie nochmal platziert haben in der Sommerpause, was wir auch gerne nochmal aufnehmen, ist das Thema Blindenreportage. Da, wer da Bock drauf hat, ne, wer sich das zutraut, wer denkt, dass er das kann, meldet sich bei den Haien oder ich glaube beim Björn selber. Guckt mal in den Artikel von den Haien rein. Wir haben es letztens nochmal nachträglich gepostet. Das Interview, was wir letztes Jahr mit dem Björn geführt haben, zur Blindenreportage. Da einfach nochmal reinhören. Da sagt er wirklich viele Sachen, was man da können muss oder wie das Ganze abläuft, ne, ob man sich das zutraut oder nicht, kann ja dann jeder selber gucken. Und als jemand, der selber 15 Jahre lang, wenn auch nicht blinden, aber eben Reportage von den Spielen gemacht hat, kann ich sagen, macht das, es macht super viel Spaß.
Vielleicht machen wir ja auch mal was in die Richtung.
Wieso? Hast du vor, dich zu bewerben, Markus?
Nicht bewerben, aber dass wir vielleicht mal ein Spiel oder so oder ein Drittel oder zwei uns beim Björn mit hinsetzen und halt mitkommentieren. Wäre doch auch mal was.
So ganz aus der Hüfte geschossen kommt das hier von Markus.
Der ohne jegliche Vorbereitung.
Der füllt hier Zitate-Kacheln, kann ich euch sagen.
Ah, mein Gott, eine hier. Für die neue Saison anderen. Muss man liefern.
Eine nach der anderen. Markus, hast du noch ein Thema zu den Haien? Ansonsten würde ich jetzt nämlich auf die Junghaie umschwenken.
Haben wir denn alles, was wir wollten?
Ich habe auf meiner Liste tatsächlich alles abgehakt, deswegen frage ich dich.
Ja, ich gucke halt mal drüber, ob es da noch irgendwas gibt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Den Hype-Train machen wir beim nächsten Mal. Ich habe es schon ein bisschen angeteasert.
Naja, du hast den Hype-Train ja schon gestartet mit Wir werden Dritter oder Vierter, ne? Also,
da geht noch mehr.
Der ist unaufhaltbar, Markus, der ist unaufhaltbar. Und ja, ich glaube spätestens, wenn wir die Jungs einmal bei einem Spiel auf dem Eis gesehen haben oder wenigstens beim Training auf dem Eis gesehen haben, können wir da natürlich ein bisschen was mehr noch zu sagen. Dann wechseln wir mal ein bisschen Richtung Junghaie, der aufmerksame Verfolger unserer Social-Media-Aktivitäten hat es festgestellt. Gestern war das erste Testspiel der U20 gegen den Aufsteiger in die erste Division, gegen die Young Roosters aus Iserlohn. Ein 6:0 am Ende in Dritteln 0-0, 3-0 und 3-0. Gegen den Aufsteiger, der relativ gut mitgespielt hat, tatsächlich über die meiste Zeit. Und
erstes Testspiel. Viele ja. Neue Gesichter auf dem Eis. Von daher.
Genau das ist der Punkt, ne? Also wenn man sich den Kader anguckt im Vergleich zum letzten Jahr, da ist wirklich einiges an neuen Spielern dabei, auch nicht unbedingt nur aus dem eigenen Nachwuchs, also die aus der U17 hochgerutscht sind. Klar, der ein oder andere ist da mit dabei, aber das sind auch wirklich einige, die dazugekommen sind. Ich habe einen dänischen Nationalspieler gesehen. Wir haben Spieler aus Landshut, aus Berlin dazugeholt.
Bietigheim.
Ja, Bietigheim, genau, da waren auch einige dabei. Wie gesagt, mit Leon Willerscheid ist einer der beiden Starting Goalies weg. Den muss man natürlich auch dann erstmal ersetzen an der Stelle. Aber für ein erstes Testspiel war das ganz okay. Und wir können tatsächlich ein bisschen näher darauf eingehen, denn die Auslosung der Gruppen und auch der Spielplan ist auf der Seite vom DEB schon online. Es wird also wieder am Anfang eine Einfachrunde in Findungsgruppen geben mit jeweils 7 Teams, aus denen sich dann die ersten 4 in die Top-Division begeben und dann die jeweils letzten 3 in die Qualifikationsrunde gehen werden. Heißt für mich, wenn du 8 in der Top-Division hast, die ersten 6 werden fix für die Playoffs sein und die beiden letzten spielen gegen die beiden ersten der Qualifikationsrunde, wahrscheinlich sowas wie Pre-Playoffs oder die erste Playoff-Runde, wie es ja in der DEL heißt, dass man sich da findet. Und meiner Meinung nach haben die Haie da Glück gehabt und sind in der schwächeren der beiden Gruppen gelandet. Also gehen wir mal ganz kurz durch. Für mich die etwas stärkere Gruppe ist die Findungsgruppe A mit den Jungadler Mannheim, mit dem ESV Kaufbeuren, dem EV Landshut. Dazu kommt Schwenningen, Krefeld, Regensburg und eben Iserlohn. Daraus 4 zu machen, schwierig, weil da sind einige dabei, die sind bestimmt so borderline an diesem 4. Platz dran. Und ich sehe da jetzt nicht unbedingt großartig ein Team, was da hinten abfällt. Mannheim wahrscheinlich vorne weg. Da wird wahrscheinlich in dem Bereich kein Weg dran vorbeiführen. Dann gucken wir mal in die Gruppe mit Köln. Da haben wir die Junghaie natürlich, dann die Eisbären Juniors, die DEG, Ingolstadt, Dresden, Augsburg und Bad Tölz. Und es ist für mich tatsächlich so ein Ding, die ersten 3, die hier stehen, Junghaie, Eisbären Juniors und DEG, sind oben gesetzt und die anderen 4 spielen so ein bisschen um diesen einen Platz.
Bei Ingolstadt war ja letzte Saison in den Playoffs echt ein fieser Gegner.
Ja, die haben dann vielleicht noch die Möglichkeit dazu, da hast du recht, ne? Die waren ja letztes Jahr, glaube ich, über die Quali-Runde reingekommen, ne?
Oh, weiß ich
nicht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste ich nochmal nachgucken, aber ja, wie gesagt, insgesamt glaube ich aber, ist die Gruppe hinten raus ein bisschen einfacher.
Ja, das ist wohl wahr.
Und dann gucken wir mal ein bisschen auf den Spielplan. Was ich sagen kann, die U20, die ist ja bald erstmal auf ihrer alljährlichen Tour in Tschechien unterwegs. Mit ein paar Testspielen oder ein Turnier ist das, glaube ich, was sie da immer spielen. Dann 2 Tage mit Testspielen in Davos. Mitte August, ja, um danach eben wieder zurückzukommen und dann geht's dann los Richtung Hauptrunden, also Richtung Findungsrundenstart. Der ist am 2.9. am ersten Wochenende im September. Da sind
aber die ganz ehrlich, ganz kurz, ja? das ist doch mal eine Vorbereitung. Ne? Klar, dieses jährliche Turnier da in Tschechien, das ist so das eine, aber dann noch 2 Testspiele in Davos, also das sind doch Dinge, die siehst du gerne in der Vorbereitung. Und sowas vermisse ich bei den Profis halt durchgängig, also schade.
Du meinst dieses Turnier in Klagenfurt, wo man nicht teilnimmt? Zum Beispiel?
Zum Beispiel.
was mir wieder ein bisschen sauer aufstößt, aber im Zweifelsfall ist das eben nicht anders lösbar, dass sich bei sowas halt nicht, bei der Spielplangenerierung nicht unbedingt an den Profis orientiert wird. Zumindest bei den Junghaien ist das ein bisschen schwierig. Die sind das erste Wochenende in Berlin und da hätte man eben zum Beispiel an diesem 3.9. einfach vor den Profis, es ist ein Vorbereitungsspiel, da gelten diese Regeln mit 2,5 Stunden darf da vorher niemand auf dem Eis sein, die muss man ja da nicht unbedingt nehmen, hätte man super ein Spiel vor dem Vorbereitungsderby mit nachfolgender Saisoneröffnung, da wäre richtig viel los gewesen, machen können, passiert nicht. Das Wochenende drauf sind die Junghaie zu Hause gegen Ingolstadt samstags und sonntags. Und das ist dann der andere Punkt. Das ist eben dieser Sonntag, wo die Haie danach in Krefeld spielen. Und das Spiel ist auf 15 Uhr terminiert. Und um 12 Uhr spielen die Junghaie gegen Ingolstadt. Das wird dann auch nichts werden, dass man sich die U20 anguckt und danach nach Krefeld fährt, obwohl es nicht weit weg ist.
Ja, da sieht man wieder, wie Anführungszeichen wichtig das ist.
Ja, es folgt das Wochenende mit den Derbys gegen die DEG. Die sind beide zu Hause tatsächlich. Hätte tatsächlich da gedacht, dass man ein Heim, ein Auswärts macht. Aber klar, mit 6 Gegnern bei einer normalen Einfachrunde hat man eben gegen 3 Gegner 2 Heimspiele, gegen 3 Gegner 2 Auswärtsspiele. Danach das Wochenende, wie gesagt, beides in Köln. Das ist dann mal was, wo es funktioniert. Ne? Sonntags 12 Uhr gegen die DEG und danach 16.30 Uhr die Haie gegen Ingolstadt. Also da muss die Köln Arena 2 eigentlich brennen, bevor es dann hoch in die Arena geht. Und lass mich jetzt gucken, danach das Wochenende in Bad Tölz. Wer da mit den Haien nach München fährt, freitags, der kann vielleicht samstags noch die Junghaie in Bad Tölz mitnehmen und danach nach Hause fahren, weil sonntags spielen die Haie wieder zu Hause. Die Woche drauf haben die Junghaie spielfrei und dann folgt noch ein Wochenende in Dresden im Oktober. Da spielen die Haie an dem Wochenende zu Hause gegen Berlin und auswärts in Bremerhaven. Also auch das passt da nicht ganz. in Berlin und dann Dresden hätte man vielleicht noch machen können. Und am letzten Wochenende dann die Augsburger zu Gast in Köln. Und das ist das Wochenende, wo die Profis in Frankfurt und in Straubing sind.
Ja, passt ja wieder hervorragend zusammen.
Also ihr merkt, es passt nicht alles. Einiges kann man vielleicht verbinden, aber es hätte eben auch wieder deutlich besser sein können. Klar ist das natürlich schwierig, weil da müsste man natürlich immer auf alle Teams gucken, die DEL und so weiter spielen, wenn man das alles passend machen will. Logisch, dass das nicht immer so alles funktioniert, aber manchmal ist es halt wirklich schade, dass man es einfach nicht so legt, dass es eben passgemacht werden kann, wo es möglich wäre. Bleibt ein bisschen am Ball bei den Junghain. Die machen auf Instagram, machen die mehr als auf Twitter, kann ich euch sagen. Also von daher, wenn ihr denen folgen wollt, dann ist wahrscheinlich Instagram für euch der richtige Kanal. Wer es überlesen hatte, das Testspiel gestern, das wurde auf Instagram nämlich gesagt. Und es stand auch im Artikel der Haie über die Shop-Eröffnung, wenn auch nur in einem kleinen Nebensatz. Aber wenigstens wurde es mal genannt.
Ja, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Es wurde wenigstens mal genannt.
Last but not least, machen wir natürlich auch ein bisschen Werbung für uns selbst. Ne? Wir haben eine Homepage inzwischen am Start, sharkbite-podcast.de. Da sind über den Sommer die ganzen Neuverpflichtungen draufgeflogen. Da werden wir Richtung Saison ein bisschen was mit Statistiken machen. Spielberichte wahrscheinlich eher nicht, weil wir es einfach nicht gewährleisten können, dass es für jedes Spiel sein wird. Und dann, bevor es so ein Flickenteppich wird, ja, lieber eher nicht als so mal ab und an. Vielleicht kommen da mal so ein paar Berichte, eine PK in Schriftform anstatt in Audioform. Sowas kann ich mir gut vorstellen, dass wir da noch machen.
Mit ich Grafiken denke, aber, werden wir ein bisschen was machen. Zumindest was die Vorbereitung betrifft, wir da ein bisschen mehr Content auch Richtung Spielberichte liefern werden und können, weil es ist ja ein bisschen auseinandergezogen, ein bisschen mehr Zeit, was das betrifft dann.
Ja.
Und so allein was die Vorschau auf die Saison betrifft, denke ich mal, kommt da ein bisschen mehr. Während der Saison, Tuba hat gerade schon gesagt, ist es halt ein bisschen schwierig aus verschiedenen Gründen.
Ja, alleine durch den Spielplan, ne? Also wie gesagt, das sind teilweise müsstest du es direkt nach den Spielen machen, wo man aber dann auch freitagsabends um 23 Uhr, verstehe ich dich und mich, wenn wir dann sagen, ja, nee, jetzt dann auch nicht mehr, nachdem wir gerade eben das Spiel geguckt haben oder eben drumherum gewerkelt haben, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil wir das Spiel gerade geguckt haben, aktiv verfolgt haben, ne? Weil parallel zum Spiel sowas zu schreiben, oder schon vorzufertigen und dann muss das nachher nochmal abändern, ist halt so eine Sache, das geht mir auch so ein bisschen gegen den Strich und möchte ich auch nicht, weil dann möchte ich alle Facetten vom Spiel mitbekommen und dann darauf basierend auch was in die Tasten hauen und
ja,
das erfordert dann entsprechend auch Nachbearbeitung und seht's uns nach einer anstrengenden Woche und dann mal einen Tag frei zu haben, ist dann auch ganz okay und wichtig.
Aber wie gesagt, die Homepage ist da und die wird auch gefüllt werden. Grafiken sind wir auch mit Max momentan dran, da ein bisschen was zu basteln. Hoffen, dass das alles auch bis zum Start dann steht, dass wir das dann alles auch nach und nach raushauen können. Wie gesagt, die Vorbereitung nehmen wir ganz normal auch wieder mit. Wöchentlicher Podcast in der Vorbereitung ist immer so eine Sache. Ne? Da muss auch ein bisschen was passieren dafür, dass man so ein bisschen was füllen kann. Kann also sein, dass es jetzt am Anfang noch nicht wöchentlich ist, aber spätestens mit Saisonbeginn versuchen wir, den wöchentlichen Rhythmus wieder einzuhalten, so gut es geht. Ne? Klar, Beruf kommt da manchmal dazwischen, familiäre Situation kommt da manchmal dazwischen. Es ist nicht immer leistbar und vor allen Dingen, wenn man so wieder so Sachen hat, wie 4 Spiele in 8 Tagen, da nochmal irgendwo einen Podcast zwischendrin unterzubringen, ist oft auch gar nicht möglich. Aber wie gesagt, der Versuch ist immer da, das so nah wie möglich aneinander im Wochenrhythmus zu halten. Ansonsten, ihr wisst es, oder wenn ihr es nicht wisst, dann hört jetzt nochmal zu. Ihr könnt uns folgen auf Twitter. Ich werde es auch weiterhin so nennen. Auf Instagram, auf Facebook, überall unter sharkbite-pod. Da findet ihr uns, da gibt es die News meistens zuerst, weil eben ein Podcast ist auch nur einmal die Woche im Zweifelsfall und bis dahin ist die Info vielleicht schon wieder kalt. Ne, folgen, liken, ihr kennt das Spielchen. Bewertung für den Podcast dalassen bei Spotify, bei Apple Podcasts. auch nie verkehrt, gerne gut. Wenn euch was nicht passt, dann kommt auch gerne auf uns zu. Wenn ihr andere Sachen habt, die wir mal besprechen sollen oder ähnliches, dann dürft ihr uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben an sharkbitepod@gmail.com müsste die dann gehen. Markus, dieselbe Frage wie nach jedem Podcast. Zieht sich auch in die nächste Saison. Hast du noch was auf deinem Zettel?
Nö, habe ich nicht. Gut, das erste Rost abschütteln heute war das ganz okay.
Hast du eben schon nicht, hast jetzt nach den Jungheiten nochmal geguckt, hast du jetzt auch nicht mehr. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns nochmal für eine gute Woche, weil dann ist das erste Training und danach werden wir auch die ersten Live-Stimmen von den Spielern haben nach dem Training. Und ja, ich gehe mal so davon aus, so kurz nach diesem ersten Training werdet ihr dann wieder von uns was hören, wenn es bis dahin was gibt. Social Media und die Homepage beachten. Macht's gut, bis dann.
Tschüss.